SWR 2 Mehrspur. Radio reflektiert.
Kommt dir die Melodie bekannt vor, Pascal Fournier?
Rabimmel, Rabammel, Rabum. Na klar, Christine Werner. St. Martin, der hat seinen Mantel geteilt.
Genau. Und das Thema auf dokublog.de hieß Geteiltes Leid. Die Beiträge der Doku-Bloggerinnen dazu gibt es auf
Spur 1.
Um Radio als Experimentierraum geht es auf
Spur 2.
Wir sprechen
Spur 3
über Spotify und Personal Radio, präsentieren auf
Spur 4
den zweiten Platz des Kurzdoku-Wettbewerbs und haben wieder
Spur 5
ein jüngstes Gerücht. Da beschäftigt sich Samira El-Wazil mit den Lügen von Donald Trump und wie Berichterstattung mit Lügen umgehen sollte.
Spur 2 nachgedacht.
Welche Aufgabe hat Radio in der Gesellschaft des 21. Jahrhunderts? Mit dieser Frage beschäftigen wir uns seit einiger Zeit gemeinsam mit EPD Medien. Diesmal hat sich Tina Klatte Gedanken gemacht.
Tina Klatte arbeitet als Radiomacherin bei Radio Korax, dem freien Radio in Halle an der Saale. Sie ist Kuratorin der Radio Art Residency von Radio Korax und dem Goethe-Institut.
Jeder macht, was ihm gefällt. Der Sender ist verrückt geworden. So tönt es am 24. Oktober 1924 aus dem Frankfurter Rundfunk in den Äther. Zwei Störenfriede dringen ins Studio und unterbrechen das abendliche Kulturprogramm. Zuerst betritt die Mäsentante den Senderaum und fordert, die Sendezeit für eine Gute-Nacht-Geschichte freizugeben, sei es, dass diese nur das Ohr eines einzelnen Kindes erreicht. Ihr folgt der Zauberer, der verlangt, seine Künste den Hörerinnen zu präsentieren und dessen Magie den Sender tatsächlich hörbar in völlige Unordnung versetzt. In seinem Versuch einer Senderspielgroteske inszenierte der künstlerische Leiter des Frankfurter Rundfunks, Hans Flesch, eine 20-minütige Störung des Senderablaufs. Das Hörspiel präsentiert sich als ein Experiment mit dem noch jungen Medium, ein Experiment, das nach genuinen radiokünstlerischen Ausdrucksmitteln sucht. Dabei ist es aber auch eine Kritik an dem Korsett, in das der staatliche Rundfunk das Radio zwängt. Radio ist ein Medium der Echtzeit. Sendende und Hörende befinden sich zugleich in einem Zeitablauf. Ein Live-Radio des 21. Jahrhunderts, das sich tatsächlich dem Moment preisgibt, wäre eine Chance, Radio zum Labor für gesellschaftliche Aushandlungen zu machen. Das meint nicht, leichtfertig oder unvorbereitet mit dem Live-on-Air-Moment umzugehen. Es meint vielmehr, den Zeitablauf für konzentrierte Aushandlungen zu öffnen, in der auch Störungen und Unvorhergesehenes möglich sind. Wenn dieser Ereignischarakter des Radios sinnhaft genutzt werden soll, dann bedeutet das gleichermaßen auch, das Studio zu öffnen, die Telefonkanäle freizuschalten oder das Studio Gernstraße zu verlassen. Sie schalten das Radio ein und ihnen wird ein Interview mit einem gewissen Hauser angekündigt, der jedoch offenbar lieber schweigen als sprechen möchte und plötzlich geräuschvoll, klirrend, kreischend das Studio verlässt und in die nächtliche Stadt verschwindet. On air öffnet sich ein chaotischer Hörraum. Es brüllt und jauchzt, ein Demonstrationszug zieht vorüber, Gesang und Vogelkreischen. Was passiert da? Mag sich die imaginäre Radiohörerin fragen. Ist das real oder ist das Fiktion? Und wenn sie jetzt das Fenster öffnet oder das Haus verlässt, könnte dieser Hauser ihr über den Weg laufen. Was sie hört, ist, wie das Radio die öffentliche Ordnung in Frage stellt, on-air und off-air. Was sie hört, ist eine Radiosendung des Performance-Künstlers Ralf Wendt während des Radio-Revolten-Festivals in Halle-Saale. Wie es sich Flechs Zauberer wohl möglich erträumte, wird das Radio hier zu einem Kommunikations- und Imaginationsapparat, der mit radiophonen Mitteln der Gleichzeitigkeit und der Reproduktion die Realität zu kritisieren und zu gestalten vermag. In Flechs Zauberei darf diese Intervention in die Wirklichkeit, diese Kritik der Realität, nur inszeniert stattfinden. Denn was der staatliche Rundfunk nicht sollte und durfte, ist den Status quo gesellschaftlicher Wirklichkeit verändern. Unter dem »als ob« der Kunst aber kann dieser anarchische Umgang mit dem Radio on air gehen. Das Medium Radio sollte offen gehalten werden als ein Experimentierraum für Kommunikation und für gesellschaftliche Situationen, die sonst und so nicht stattfinden. Künstlerinnen sind Experten der Verführung und der Erkenntnis und sie können Experten dieses Experimentierraums Radio sein, Als diese sollten sie Zugang bekommen zu Sendeplätzen und Frequenzen, und zwar über den zugestandenen Freiraum von Kunstradioprogrammen und temporären Kunstfestivalradios hinaus. Wenn Radio ein relevantes Medium für die Verhandlung gesellschaftlicher Wirklichkeit sein soll, dann sollte Radio, öffentlich-rechtliches wie freies, ein Mäzen anarchischer Momente im Senderapparat sein.
Spur 1, Doku-Blog.
Du tust mir leid. Das tut mir leid. Nein, du tust mir leid. Kannst du damit mal aufhören? Ja, tut mir leid. Nein, du tust mir leid. Hör bitte auf damit. Okay, das tut mir leid. Nein, du tust mir leid. Hör bitte damit auf, mir leid zu tun. Hör mal, das tut mir schrecklich leid, dass ich dir leid tue. Dann hör auf damit. Wenn ich dir leid tue, dann hör doch einfach damit auf. Hör du damit auf, mir leid zu tun. Das ist ja wohl deine Entscheidung, dass ich dir leid tue, oder nicht? Nein, du tust mir leid, das geht von dir aus. Bitte was? Wenn ich dir nicht mehr leid tun soll, dann hör doch einfach damit auf, dass ich dir leid tue. Hör du damit auf, mir leid zu tun. Wieso tue ich dir leid? Das würde ich gern von dir wissen. Wieso tust du mir leid?
Du tust mir leid. Das war ein Doku-Blog-Beitrag von Küss die Frauen.
Spur 3, nachgefragt.
Spotify war zuerst als Musikplattform bekannt, auf der man eigene Musiklisten erstellen und anlegen kann. Dann kamen Podcasts dazu. Und jetzt gibt es auf der Plattform eine neue Möglichkeit. Podcastmacher können Musik einbauen. Abwechselnd Wort und Musik, das klingt irgendwie schwer nach Radio. Radioredakteurin und Bloggerin Sandra Müller, die kennt sich mit den Angeboten der Plattform aus. Ich wollte das mal genauer wissen. Sandra, zuerst mal die Frage, was macht Spotify da jetzt genau?
Na, im Grunde hat Spotify da eine Möglichkeit geschaffen, jetzt Songs, die es auf Spotify gibt, in Podcasts einzubinden und damit also einen Podcast zu machen, der, ja platt gesagt, eigentlich klingen kann wie eine Radiosendung mit Musik. Also da redet wer, dann kommt Musik, es redet wer, nächster Titel. Das ging ja bislang aus rechtlichen Gründen nicht. Man konnte bei Spotify keine Shows mit Musik einstellen, weil es auch keine Möglichkeit gab, das dann abzurechnen. Das ist ja das Modell von Spotify. Jetzt hat Spotify das eben möglich gemacht. Die haben ja auch eine Plattform gekauft, auf der Podcaster produzieren und veröffentlichen können. Die Plattform heißt Anchor und mit dieser Plattform können Hosts, also Moderatoren, Präsentatoren, jetzt eine Show mit Musik erstellen. Und Spotify selber hat da so ein paar Beispielshows schon eingestellt. Wirklich spannend, eine Rockmusiksendung, eine Sendung, in der Künstler jeweils 10 Songs vorstellen, die sie geprägt haben. Oder auch spannend, eine Musiksendung über Songs, über Verschwörungsmythen und um die sich Verschwörungsmythen ranken. Also sehr populäres Thema. Das sind alles moderierte Sendungen, wenn man so will. Die Hosts erzählen was zur Musik und ja, klingt eben wie eine Musikradio-Sendung. Mhm. Mit dem Unterschied, dass ich als Hörer jederzeit hin und her springen kann, von Moderation zu Musik, wieder zurück und vorwärts und so. Das ist natürlich keine Live-Linearität.
Jetzt ist ja so, Nachrichten konnte man auf Spotify vorher schon mit der eigenen Musikliste kombinieren. Kann man das dann jetzt auch noch mit einbauen, also Musik, Nachrichten und Podcasts?
Das sind quasi zwei verschiedene Dinge, die nebeneinander herlaufen. Dieses Nachrichtending nennt sich ja Daily Drive. Und da kann ich als Hörerin meine eigene Lieblingsmusik hören. Und zwischendurch wird vom Algorithmus ab und zu eine Nachrichtensendung, ein Nachrichtenpodcast eingebaut. Das Angebot ist noch ein bisschen eingeschränkt. Da sind in Deutschland Nachrichten-Podcasts dabei vom Deutschlandfunk, vom Spiegel, von der Zeit, vom WDR. Halt Anbieter von Audionachrichten, die, und das ist noch entscheidend, nicht länger als 15 Minuten sind. Das System lernt dann eben meine Vorlieben mit der Zeit. Wenn ich ein paar Mal den Spiegel-Podcast weggeklickt habe und den Deutschlandfunk-Podcast immer durchgehört habe, dann spielt er mir bevorzugt den als Nachrichtenüberblick ein. Und das ist eben eine Simulation von, naja, Radio-Feeling so.
Und dann kommt noch ein Punkt dazu, nämlich die Plattform, die testet auch Gruppensessions. Also da kann man sich dann mit Freunden zusammenschalten und in diesem Moment dann auch gemeinsam hören. Und das erinnert ja jetzt auch nochmal schwer dran an gemeinsam vom Radio sitzen.
Total. Und das ist jetzt noch eine richtige Beta-Version. Die ist noch sehr versteckt, nur in der mobilen Nutzung für Premium-Nutzer. Ich habe das aber schon ausprobiert. Man kann im Moment noch mit maximal 5 Leuten sich zusammenschalten. Freundin in New York, Freund in München, ich hier. Wir können zusammen dieselbe Musik hören und haben das Gefühl, yeah, wir hängen am selben Faden.
Und jetzt gibt es aber auch andere Podcasts, wie der Daily Podcast von der New York Times. Die senden jetzt teilweise live. Also ich meine, da verschwimmen doch eigentlich die Grenzen zwischen Radio und Podcast oder wie man es dann auch immer nennen will. Weil was ist denn dann ein Live-Podcast anderes als Radio? Also es verschwimmt doch total.
Total. Also ich würde auch sagen, da wird die Grenze immer dünner, schmaler, wischiwaschier. Aber es tut sie schon länger. Es gibt ja auch schon eine ganze Weile in Deutschland Podcasts, die ihren NutzerInnen ermöglichen, live bei der Aufzeichnung dabei zu sein, weil die eben ihre Aufzeichnung schon streamen. Und klar, die New York Times mit The Daily, dass da jetzt dann auch noch so eine Live-Wahlsendung gemacht wird aus so einem Nachrichten-Podcast, da ist die Grenze schon lang verschwommen.
Was heißt das denn aus deiner Sicht jetzt fürs lineare Radio?
Naja, auf der einen Seite heißt es, da erwächst dem linearen Radio Konkurrenz, weil da eben kopiert und imitiert wird, was bislang eine Stärke des linearen Radios war, das Live-Senden, das in Gemeinschaft quasi live hören, auch Musik gemeinsam hören. Aber es ist natürlich auch eine Konkurrenz, die klar macht, was so besonders und was so wertvoll ist am Radio. Und das Radio muss vielleicht eben auch verstehen und sich dieser Stärken bewusst werden. Und umgekehrt dürfen wir ja nicht vergessen, Spotify imitiert das Radio. Das Radio imitiert ja aber längst auch umgekehrt schon solche interaktiven Plattformen. Also wir bieten Podcasts an als RadiomacherInnen. Wir haben eine App beim Südwestrundfunk zum Beispiel, die erlaubt, dass man im ehemals linearen Programm wieder zurückspringt, nochmal nachhören kann, dass man Lieblingstitel markieren kann. Also da merkt man, dass so eine Mischform entsteht und beide Seiten voneinander lernen und wahrscheinlich am Schluss einfach eine neue Form von Linearität, von Pseudolinearität, von Eingriffsmöglichkeiten entsteht. Und das ist eigentlich spannender denn je.
Also die Grenzen zwischen Podcast, Audioplattformen und Radio verschwimmen immer mehr. Das war Radioredakteurin und Bloggerin Sandra Müller dazu. Danke fürs Gespräch.
Spur 1, Dokublog.
Ich weiß nicht, ob es besser wird, wenn man zusammen leidet. Ob das Leid vermindert. Es gibt ja nicht nur Paare, die leiden, sondern viel größere Gruppen, die gemeinsam leiden. Und deren Leid wird dadurch auch nicht vermindert, dass sie wissen, dass sie nicht alleine sind. Das macht es mitunter sogar schlimmer.
Nee, nicht unbedingt, wenn man sich da versteht. Besser als die, die außerhalb sind. Leiden und allein sein ist noch schlimmer.
Ja, ehrlich zu sein, habe ich an die Black Lives Matter Bewegung gedacht. Jetzt an die Gewerkschaft.
Ich habe gar nicht so weit gedacht.
Du hast an das Leiden von Kranken gedacht?
Ja, von Kranken, die zusammen sind. Und die. Es ist so platt, aber die brauchen keine Worte. Kranken unter sich, das verstehen.
Wenn sie die gleiche Krankheit haben, eine ähnliche.
Ich weiß nicht. Ich glaube nicht, dass die Krankheit ähnlich sein muss. Ich glaube, es muss ähnlich schwer sein.
Ein Ausschnitt aus dem Doku-Blog-Feature »Ich darf nicht unzufrieden sein« von Christian Schultheiß.
Spur 4, Kurz-Doku-Wettbewerb.
Krise war das Thema dieses Jahr beim Kurz-Doku-Wettbewerb von Doku-Blog und Docker. Wie ist es denn bei dir gerade, Pascal? Große Krisenstimmung, viel Leid, das du teilen könntest?
Gott sei Dank nicht. Unterm Strich sieht man viel Gründe, sich zu beklagen. Ich finde bei mir Gott sei Dank relativ wenige davon.
Okay, Susanne Franzmeier, der ging es nicht so gut bei all den Corona-Folgen. Sie hat ein Stück hochgeladen mit dem Titel »Muttis mentaler Lockdown« und damit den zweiten Platz gewonnen. Sie schreibt dazu:
März, der letzte Kita-Tag vor einer langen Schließzeit. Nach dem Lockdown folgen nach einer kurzen Öffnungsphase 3 Wochen Sommerschließzeit. Dazwischen Kinder, Kinder, Kinder. Kreatives Arbeiten im Homeoffice? Viel Erfolg. Das Kurzfeature gibt einen Einblick in den Alltag mit kleinen Kindern und der persönlichen Krise, insbesondere für die Mütter, die das auslösen kann.
Guck mal, sag mal, ist das schon zu? Warte mal, haben die es doch schon zugemacht? Zeig mal her. Ich muss einmal gucken, was da vorne an der Tür steht. Nicht, dass da wieder irgendeine Aktualisierung war. Warte mal. Warte mal. Warte mal. Ab dem 17.03. So, ab morgen hat alles zu. Heute ist der letzte Tag. Der chinesische Minister.
Zwei Monate später.
Laura, komm, mach mal weiter. Socken und Unterhose. Seit wie langer Zeit? 20 Minuten? Ja, aufgegessen. Ich weiß, du hast es ja auch nicht mehr aus der Hand gegeben. Kannst du die Krümel bitte hier oben reinschmeißen, sonst muss ich gleich wieder alles vom Boden auf. So, bitte Jonas, die Krümel da reinschmeißen. Bitte.
Seit wenigen Tagen dürfen meine Kinder nach zweimonatiger Pause wieder wochentags für 4 Stunden täglich in die Kita. Mein Glück, dass die Große 5 ist und das Geschwisterkind damit auch ein Recht auf Betreuung hat. Aber die Pause hat Spuren hinterlassen. Der Abschied fällt beiden schwer. Der Kleine heult, die Große klammert. Bis ich anfangen kann zu arbeiten, ist sicher insgesamt eine Dreiviertelstunde verloren.
Hey, zieh mal den Stecker da raus, bitte. Halt.
Du
gehst mir bitte nicht an die Steckdose.
Ich bräuchte eine Mutter-Kind-Kur. Nein.
Lass den Krümel bitte los.
Eine Mutterkur.
Ach, Laura, jetzt kann ich hier alles vom Boden aufwischen, danke.
Homeoffice.
Ich habe gesagt, lass den Krümel bitte da liegen. Und du nimmst ihn und zerkrümelst ihn jetzt alles auf den Boden.
Homeoffice. Kreatives Arbeiten im Homeoffice.
Nein, noch nicht, oder? Das ist noch kein Kakao.
Ja, es muss doch erst die Milch warm werden.
Viel Erfolg.
Nein, keine Milch.
Nein, du willst keine Milch. Kakao ist keine
Milch.
So, ich muss jetzt hier ran.
Morgens zerren mich die Kinder aus dem Bett.
Ja, gut, dann gibt's keinen Strom.
Abends schlafe ich oft mit ihnen ein.
Guck mal, hier sind so leckere Hörnchen. Und Birne, Mama hat Birne geschnitten.
Guck mal, Mama, ich habe einen Ohrenstöpsel dabei.
Um die Corona-Soforthilfen habe ich mich nicht rechtzeitig gekümmert. Ich hatte irgendwie nicht den Kopf dafür frei.
Nein, Strohhalm, den gebe ich dir nicht.
Oh Mann, du musst ihn jetzt doch trösten und nicht noch sowas sagen.
Aber immerhin habe ich jetzt wieder wochentags 3 1/4 Stunden Zeit, mir Gedanken um neue Projekte zu machen.
Mama?
Hier ist noch Kaffee drin. Bitte lass mich. Laura, ich sag dir doch immer morgens, ich brauche meinen Kaffee und dann auch meinen... Ein kleines Momentchen Ruhe. Ich habe den ganzen Tag keine Ruhe mehr.
3 1/4 Stunden Zeit.
Na gut, mal gucken, wie lange das anhält.
Wenn ich das Mittagessen ausfallen lasse, lasse ich natürlich ausfallen.
Ich weiß nicht, auch mit 2 Kindern, man ist plötzlich irgendwie so raus. Wenn sich dann noch unverhofft so ein paar Dinge ergeben, dass irgendwelche freiberuflichen, regelmäßigen Tätigkeiten... Laura, ich möchte jetzt einen Moment für mich haben, bitte. Ich habe dir das 3-mal gesagt. Akzeptiere es doch bitte einfach mal. Akzeptiere bitte, dass deine Mama mal einen Moment für sich braucht. Bitte.
Das letzte Mal.
Ja, gut. Buddel. Wow.
Oh,
ein dicker Stein. Dann schmeiß mal, Jonas.
Seit dem 22. Juni wird endlich der Normalbetrieb in den Kitas wieder aufgenommen.
Vielleicht doch nur eine Glasscherbe. Pass auf, Vorsicht, ist ein Stein.
Ganze 2 Wochen bleiben mir ganztags zum Arbeiten, bis zur nächsten Pause, der 3-wöchigen Sommerschließzeit.
Nee, hört mal bitte auf, da zu buddeln. Bitte, Kinder, Jonas, kannst du nicht weiter Steine schmeißen? Aber doch nicht hier auf dem Gehweg. Laura, du kannst hier nicht, das ist doch hier kein Buddelplatz.
In den Nachrichten wird über Corona-Demos in Berlin berichtet, über steigende Fallzahlen. Ein Bekannter von mir kommt mit Covid ins Krankenhaus und wieder raus. Ich verdränge meine Angst vor einer erneuten Kita-Schließung.
So, ich komme gerade aus der Arztpraxis. Ich habe einen Covid-Test machen lassen.
Nur manchmal überwältigt mich die Angst. Dann frage ich mich, wie lange mein Kopf und mein Körper das noch mitmachen.
Ich hoffe ja, es ist nur eine Sommergrippe.
Was, wenn ich mal richtig ausfalle? Mentaler Lockdown. Was dann?
Muttis mentaler Lockdown. Ich wollte wissen, wie die Situation bei Susanne Franzmeier jetzt ist, wie die Kurzdoku entstanden ist und habe sie angerufen.
Hallo?
Hallo, Christine Werner hier.
Hallo.
Erst einmal noch herzlichen Glückwunsch, Susanne Franzmeier.
Ja, vielen Dank. Hat mich natürlich sehr gefreut.
Ja, und das Thema des Wettbewerbs, das lautete ja Krise. War Ihnen denn eigentlich gleich klar, dass Sie so ein persönliches Stück machen?
Nee, ich muss auch ganz ehrlich sagen, ich habe bis kurz vor Einsendeschluss gezögert, ob ich das Stück wirklich einreichen soll, denn es ist eben wirklich ein persönliches Stück und es hat mich schon ein bisschen Überwindung gekostet. Ich habe es dann gemacht, weil ich eben auch dachte, dass ich ja sicherlich nicht die Einzige bin, die mit solchen Dingen zu kämpfen hatte. Und ich glaube, dass viele Familien in dieser Zeit an ihre Grenzen gekommen sind.
Haben Sie eigentlich dann das Aufnahmegerät quasi den ganzen Tag mitlaufen lassen, wenn die Kinder da waren in der Küche oder so? Oder wie haben Sie das denn überhaupt gemacht?
Also manchmal war es so ein bisschen Zufall. Also manchmal habe ich es tatsächlich einfach mal angeschaltet. Ich hatte irgendwie die Idee, dass ich vielleicht so eine Art kleines Corona-Tagebuch führe und habe auch manchmal einfach so ein bisschen was eingesprochen. Manchmal entstanden dann aber plötzlich auch Szenen, wenn das dann weiterlief und die Kinder kamen dazu oder irgendwas war. Aber zum Beispiel diese Entscheidung, Aufnahmen zu machen am Tag, bevor die Kita schließt, das war eine ganz bewusste Entscheidung, weil ich halt irgendwie schon dachte, vielleicht, na, mal gucken, was daraus wird. Und das ist vielleicht ja auch ein wichtiges Zeitdokument irgendwann mal.
Also es geht ja auch um Ihre Situation als Autorin zu Hause im Homeoffice, dann sind die Kinder da. Also wie schwer fanden Sie es denn in der Zeit, kreativ zu arbeiten? Oder ging es eben auch wirklich teilweise gar nicht?
Es ging nicht. Die einzige Zeit, wo man dann irgendwie kreativ werden kann, ist halt, wenn die Kinder schlafen und da bin ich platt. Also ich weiß nicht, vielleicht geht's bei anderen. Mit meinen Kindern ging es nicht. Also ich habe halt auch noch kleine Kinder und man muss dann halt irgendwie aufpassen und das ist halt, die Care-Arbeit ist wirkliche Arbeit. Mhm. Und es ging mir in dieser Zeit trotzdem halbwegs gut, muss ich zugeben, weil ich eben eine größere Arbeit, ein größeres Feature war. Bevor der Lockdown anfing, war das so in der Endphase. Mhm. Das heißt, ich wusste auf jeden Fall, da kommt mein dickes Honorar und das rettet mich dann ein bisschen. Und dazu kam noch, dass im Dezember meine Tante verstorben ist und ich ein bisschen was geerbt hatte. Finanziell zumindest irgendwie wusste ich, dass ich da einen Puffer habe. Aber sonst, ich weiß gar nicht, wie ich das sonst überstanden hätte. Und andererseits, ich merke es halt zeitverzögert. Also in der Zeit, wo ich das eine Stück abgeschlossen hatte, also ich hätte in der Zeit natürlich mich um neue Projekte gekümmert oder hätte schon mal vorrecherchiert oder so. Und das ging eben nicht. Ich habe mich jetzt noch bei so einem anderen Projekt beworben, aber es hat auch nicht geklappt, weil da wahrscheinlich wahnsinnig viele Solo-Selbstständige und Künstler sich beworben haben und ich dann vielleicht mit meinen Radioarbeiten dann doch noch so ein bisschen auf der sicheren Seite bin als jetzt irgendwelche Berufsmusiker zum Beispiel. Das ist ja auch irgendwie ganz entsetzlich, wie es der Musikbranche oder der Veranstaltungsbranche geht.
Ja.
Da denke ich mal noch so, ja gut, ich meine, solange die Kitas nicht wieder zumachen, bin ich jetzt eigentlich ganz zufrieden, denn ich kann arbeiten. Und das ist ja doch was sehr viel wert ist.
Danke für das Gespräch, Susanne Franzmeier.
Spur 1, Dokublog.
Jemand ruft nach jemandem, der sich anhören soll, was derjenige zu sagen hat. Aber da ist niemand. Es gibt nur Rufe nach jemandem und das Mitteilen von Sorgen, Ängsten und Schmerzen verhallt in der Lautlosigkeit. Oder Stille.
Gisela Brunn-Schulte-Wissing hat das Stück auf dokublog.de geladen.
Hallo? Ist da jemand?
Hallo?
Hallo?
Hallo? Hört mich jemand? Mir geht's mies. Mir geht's echt mies. Hört mich jemand?
Hört mich jemand?
Ich hab kein Geld mehr.
Mir geht's nicht gut.
Ein Freund ist gestorben.
Mir geht's wirklich nicht gut.
Eine Freundin ist weggezogen. Hallo.
Hallo.
Hallo, mir geht's nicht gut.
Hallo.
Kann mir jemand helfen?
Ich fühle mich krank.
Schon gestern fingen meine Magenschmerzen an. Die hören gar nicht mehr auf. Hört mich jemand? Hallo. Hallo.
Spur 5. Das jüngste Gerücht.
Das jüngste Gerücht kommt diesmal von Samira El-Wasil.
Und sie beschäftigt sich nicht mit einem Gerücht, sondern damit, wie man in den Medien mit Gerüchten und Lügen umgehen sollte.
20.000 Lügen. So viel hat Trump laut Washington Post mindestens bis August 2020 ausgesprochen. Keine Fehler aus Unwissenheit, keine Ungenauigkeiten, keine Missverständnisse. 20.000 Behauptungen, bei denen die Post nachweisen kann, dass Trump es besser wusste und trotzdem das Gegenteil behauptete. Er startete seine Amtszeit mit 5 Lügen pro Tag und arbeitete sich auf das fast 5-fache täglich hoch, so zumindest der letzte Stand der Zeitung. Und auch während und nach dem Wahlabend blieb Trump sich natürlich treu. Er twitterte wieder seine Lügen, um die Richtigkeit der Stimmauszählungen grundlos in Frage zu stellen. Er ist ja einer der wenigen, der es schafft, in Großbuchstaben und mit Ausrufezeichen zu raunen und seine erflunkerte Flüsterpost mit dem Megafon rauszubrüllen. Er krakeelte also wieder in die Timelines und ich dachte, toll, diese ganzen frechen Lügen, die er da gerade in die Welt hinaus posaunt, zerschlage ich genau hier im jüngsten Gericht. Dafür ist dieses Format ja da. Ich merkte aber dann, wie ich eben genau in diese, in seine Gerüchtefalle tappe, die Trump uns mit seinen unendlich vielen Behauptungen und Falschaussagen über die letzten 4 Jahre gestellt hatte. Wenn ich versuche, ein Gerücht, das Trump in die Welt gesetzt hat, zu entlarven, trage ich zumindest für einen Moment dazu bei, eben genau dieses Gerücht auch zu verbreiten. Und das veranschaulicht das grundsätzliche Problem mit der Abbildbarkeit von Lügen und Propaganda manipulativer Populisten. Eigentlich müsste man, wenn man darüber berichten möchte, was Trump irgendwo irgendwann gesagt hat, statt die Lüge zitierenderweise zu wiederholen und daraus die Meldung zu generieren, ganz sachlich raustickern: Trump lügt schon wieder. Denn der Kreislauf der politischen Lüge sorgt für ihr eigenes Überleben. Medien zitieren und verbreiten Trumps Bullshit aufgrund ihrer mehr oder weniger existierenden publizistischen Relevanz, immerhin ist es der Präsident der Vereinigten Staaten. Soziale Netzwerke zitieren und verbreiten die Medien, die den Bullshit zitieren und verbreiten, und Trump wiederum wird sagen können: Seht ihr, es steht überall, dass ich recht habe. Ich habe gewonnen, ich bin Präsident und das ist alles ein Versuch der Demokraten, mir meine Wahl wegzunehmen. Andererseits ist gar nicht abbilden auch keine Option. Schließlich haben Journalisten einen Chronistenauftrag, sie sind Protokollanten der Gegenwart. Irgendwie müssen sie ja die Aussagen eines der mächtigsten Menschen der Welt in irgendeiner Form einordnen. Kognitionswissenschaftler und Linguist George Lakoff, der lange untersucht hat, wie Propaganda funktioniert, fordert Nachrichtenmedien dazu auf, ihr berichterstatterisches Verhältnis speziell in Bezug auf Trump neu zu verhandeln. Anstatt jeden Tweet und jede Äußerung des Präsidenten, ob wahr oder falsch, als nachrichtenwürdig zu behandeln, drängt Lakoff auf die Verwendung eines, wie er es nennt, Wahrheitssandwiches. Erst fängt man mit etwas Zutreffendem an, dann berichtet man, was Trump behauptet, um es dann im selben Stück, im selben Artikel oder im selben Tweet sofort zu widerlegen, wenn es falsch ist. Daraus entsteht ein delikat geschichtetes Sandwich namens WLW mit Doppeldemokratie drüber. Wahrheit, Lüge, Wahrheit. Der Medienforscher und Journalismusprofessor der New York University, Jay Rosen, ebenfalls ein Befürworter des Truth Sandwiches, würde zum Beispiel alle Aussagen, die Trump getätigt hat in Bezug auf seine Präsidentschaftswahl, folgendermaßen bauen. Erst die Wahrheit. Die Zählung wird in vielen Staaten ohne größere Zwischenfälle fortgesetzt. Dann der Mittelteil mit der Falschaussage. Der Präsident benutzt gerade seinen Twitter-Feed, um unbegründete Anschuldigungen über eine gestohlene Wahl zu erheben. Und man endet dann wieder mit einem bisschen Wahrheit. Staatsbeamte konnten keinen Wahlbetrug feststellen. Diese Technik wurde tatsächlich angewandt und übernommen von der BBC, der New York Times, CNN und weiteren Sendern. Die Idee hinter dem Truth Sandwich kennen wir aus guten Reden. Es ist die Macht strukturierter Emphase. Das meint, das Wichtigste immer zu Beginn und zum Ende. Den Mittelteil schenkt man meistens eben nicht so viel emotionale Beachtung und vergisst es schneller wieder. Deswegen sollen die Headlines eben nie mit einer Lüge anfangen oder aufhören, denn die Macht der Wiederholung macht sie in unserer Wahrnehmung irgendwann zu etwas, an dem schon irgendwie was dran sein wird. Und so entsteht ein politisches Gerücht, das man irgendwann glaubt.
Das war die November-Ausgabe von Mehrspur Radio Reflektiert. Die war diesmal nicht so fröhlich, nicht so lebensbejahend. Bei den Themen geht's dir noch gut, Pascal?
Mir geht's Gott sei Dank noch gut, gerade vor dem Hintergrund dessen, was wir gehört haben. Es ist halt November, das ist immer etwas, was einen so ein bisschen niederdrücken kann, je nachdem, wie das da draußen aussieht, aber unterm Strich wird schon.
Und wir lassen uns nicht niederdrücken. Also mitgemacht haben diesmal Gisela Brunn-Schulte-Wissing, Samira El-Wazil, Susanne Franzmeier, Küss die Frauen, Andrea Kress, Tina Klatte, Sandra Müller, Christian Schultheis, Theresa Schomburg, Pascal Fournier
und Christine Werner.
Die nächste Sendung gibt's im Februar. Bis dahin kann viel passieren, das Wetter kann auch wieder besser werden und deshalb haben wir auch noch kein Thema festgelegt. Das steht dann rechtzeitig auf dokublog.de und kommt über unseren Newsletter. Wer ihn noch nicht hat, schnell über die Dokublog-Seite abonnieren und immer mal wieder draufklicken auf dokublog.de.
Hört mich jemand? Hallo? Hallo?